Hallo und willkommen zur Magento-Podcast Folge Nummer 13. Diesmal wieder mit Tobias
Vogt und Damian Luschemack. Ich habe wieder nicht geübt,
ja,
muss ich zugeben.
Und zusätzlich, da der Andreas immer bekannter wird, der Andreas Herrmann hinter der Scheibe.
Genau, Andreas Herrmann war beim Stammtisch Köln, habe ich gehört.
Ja, er war da, hat was mit uns gegessen, aber dazu denke ich mal später mehr.
Genau, für alle, die neu dabei sind, Andreas ist im Übrigen unser Tontechniker. Wir stehen in Kirchlengern in einem kleinen Jugendcafé in einer kleinen schwarzen Box. Richtig wie ein Tonstudio.
Kuschelig und so, wie man es kennt. Wer Tobias noch nicht kennt, er ist Anwendungsentwickler bei CodeX, macht das WebGuys-Blog, hat PHP-Magazin ein paar Artikel rausgehauen, ist junge 25 Jahre alt und hat gerade seine Thesis abgegeben, weil er studiert noch Wirtschaftsinformatik.
Genau. Der Damian dagegen Freelancer seit 3 Jahren, 4 Jahren?
2.
2 erst. Ah, da liege ich ja ganz knapp daneben. Ja. Ebenfalls junge, 25 Jahre alt und du studierst auch noch Wirtschaftsinformatik.
Richtig.
Geht das eigentlich noch voran? Oder?
Langsam, sehr, sehr langsam.
Langsam, aber stetig.
Genau.
Gut Ding braucht Weile.
Ja, also ich habe ja auch noch Zeit.
Ja, bis 30.
Ja, dann ist vorbei.
Dann ist vorbei. So viel zu den News von uns.
Und jetzt kommen wir zur richtigen News, oder?
Genau, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den Magento-News. Wir sind, wie das letzte Mal, waren wir bei der 1.6 Alpha. Mittlerweile, 2 Monate später, sind wir bei der 1.6.0.0 Release Candidate 2. Gibt's was Neues?
Ja, was Neues. Also allgemeine, sehr viele kleine Bugfixes, an die wir stellen. Prototype, das JavaScript, wurde upgradet auf 1.7, daher auch sehr viele Fixes, weil das JavaScript und ein paar Dinge halt dann nicht mehr funktioniert haben. XML Connect, ich weiß nicht, ob das letztes Mal auch schon so war, das Modul wurde auf Version 1.20 angehoben. Das ist wichtig, wenn man Magento, also auf dem Handy, Android, iPhone, die Apps von denen benutzt, ist das relativ wichtig. Und dann gibt es noch Präsidenten Shopcard, willst du vielleicht die Idee dahinter vorstellen?
Das ist ganz cool, man kennt das von Amazon. Und bei Amazon ist es ja so, unabhängig davon, ob ich eingeloggt bin oder eben auch nicht, steht oben in der Ecke immer, hallo Tobias Vogt, bei dir steht was anderes, hoffe ich. Und je nachdem, wer man dann eben ist, dann wird man direkt persönlich begrüßt, hat seine Artikel vom letzten Mal noch im Warenkorb. Aber wenn man irgendwie was bestellen will oder was an seinem Kundenkonto ändern, muss man sich eben trotzdem nochmal
einloggen,
sein Passwort nochmal eingeben, damit eben auch alles sicher ist. Amazon geht sogar noch einen Schritt weiter und nutzt das für personalisierte Produktempfehlungen direkt auf der Startseite, sodass du die Produkte direkt siehst, die für dich in Frage kommen. Vielleicht kommt das für Magento auch irgendwann.
Wollte ich gerade sagen, also es ist eine coole Idee.
Wäre auf jeden Fall eine coole Extension.
Ja,
und ich habe da gerade
eine Idee gehabt. Ja. Hat auch keiner mitgekriegt, Tobias.
Ah, Mist, müssen wir rausschneiden.
Und noch was Cooles ist, oder? Der Minimum Advertised Price, das ist was, Tobias?
Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht so genau.
Ich habe mir das auch durchgelesen, ich habe das nicht ganz verstanden, ist so eine Marketinggeschichte.
Ich glaube auch, das hatte irgendwas mit den Price Rules zu tun und die wurden um irgendwas erweitert, aber der Changelog war nicht so richtig aussagekräftig, muss ich sagen. Ja. Genau wie viele andere Stellen, wirklich super, super viele kleine Fixes. An ganz, ganz vielen Stellen. Was ich ganz interessant war, waren noch diverse DHL- und FedEx-Fixes. Ich muss aber zugeben, ich hatte bis dato nicht mal ein Problem bemerkt bei der DHL-Schnittstelle. Aber augenscheinlich gab es eins.
Augenscheinlich gab es da welche. Zudem wurde wieder an den Caching-Config-Database-Results gearbeitet, weil Magento ja, darauf kommen wir auch später mit Magento 2, mehr Datenbank-Typen unterstützen will. Und die fangen jetzt so langsam an, das auch nochmal für die älteren Versionen vielleicht ein bisschen anzubieten. Nicht in der Fülle, aber dass man eventuell das selbst noch erweitern kann. Ja, das ist erstmal so zu den News, ne?
Das haben wir schon, aber wir haben noch eine ganz, ganz große News vergessen eigentlich.
Das Gewinnspiel.
Nein, also das auch, aber eigentlich die News, die die Community die letzten Monate bewegt hat.
Ja, das war etwas unglücklich. Von der letzten Folge, vielleicht wisst ihr es, wir haben ja über Magento 2 berichtet. Wir waren kaum fertig mit der Folge, mit der Aufnahme der Folge, da kam genau diese News rein.
Genau, Magento wurde gekauft.
Von eBay.
Und alle sind sich irgendwie unschlüssig, ist das jetzt gut, ist es nicht gut? Aber fassen wir erstmal nochmal vorher einmal ganz kurz die Fakten zusammen. Also vor dem großen eBay-Deal besaß eBay bereits 49% der Anteile an Magento.
Richtig.
Da, dementsprechend wurde auch in diversen Versionen immer wieder die PayPal-Integration neu ausgerollt und immer wieder verbessert und ist ja jetzt quasi
das Logo eingebaut hinten und vorne.
Genau.
Und
ja. Die eierlegende Wollmilchsau der Payment-Schnittstelle ist ja quasi im Moment PayPal.
Richtig.
eBay wird Magento dann vollständig übernehmen. Ich glaube, im Oktober ist es soweit.
Und, ja, richtig. Also das muss ja nochmal durch die Instanzen da, wie Regulierungsbehörde und so, ob die das dürfen und so, talala. Aber im Herbst soll das eigentlich durch sein.
Aber ich gehe auch davon aus, dass es klappt, weil eBay hat jetzt ja keine weltbeherrschende Stellung.
Nicht
und
mehr.
Magento auch nicht.
Ja.
Dementsprechend. Also es gibt genug Konkurrenz und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Regulierungsbehörde sagt, oh, nein, dann haben wir nur noch ein Monopol.
Ja, das stimmt.
Das Ganze wird integriert in die neue, riesengroße eBay-Plattform X-Commerce, heißt die. Nicht zu verwechseln mit XT-Commerce. Google korrigiert einen da im Moment noch.
Ja, ach, das ist schön.
Wenn man da X-Commerce eingibt, fragt Google, meinten Sie XT-Commerce? Und ich sage immer, nein.
Ja, eBay besitzt ja auch noch andere Shop-Systeme darunter und das soll das Hauptlabel, ich denke, sein X-Commerce. Es gab jetzt auch schon... ja, also Magento-Entwickler sind zur PayPal-Konferenzen jetzt diesen Monat gefahren. Also es gibt da schon den Austausch. Das ist wohl schon sehr verzahnt dort. Und ja, müssen wir uns Sorgen machen, Tobias?
Ja, da sind im Moment ja unglaublich am Streiten. Also meiner Meinung nach ist Magento einfach Open Source. Es ist unter einer Open Source-Lizenz veröffentlicht. Das heißt, selbst wenn eBay jetzt sagt, ach, Magento kann uns mal, könnte man Magento ja immer noch genauso weiterentwickeln wie die Typo 3 Community das mit Typo 3 macht. Da gibt es jetzt ja auch keinen Hersteller im Hintergrund, der riesengroß irgendwas tut, damit es eben Fortschritte gibt, weil im Moment ist es ja in der Magento Community noch so, die Community wartet einfach so ein bisschen auf neue Features von dem Hersteller und wendet die dann an. Wenn eBay das jetzt nicht weiterentwickeln würde, was ich nicht glaube, weil die haben ja ganz, ganz viel Geld. Ich glaube, 140 Millionen Euro, sagt man so, gerüchteweise.
Gerüchteweise, ja.
Das haben die ja nicht für das bisschen Software und für die paar Mitarbeiter und für die bisschen Organisation bezahlt, sondern ich glaube vor allen Dingen für das Label und eben für die Community, die dahinter steckt.
Vor allem, weil eBay ja Magento auch prominent schon auf Messen zeigt, also mit Logo und damit bewirbt. Also
genau, dementsprechend ist es, ja. Wäre es ja jetzt Quatsch, an eBay-Stelle zu sagen, wir machen nicht mehr weiter mit Magento. Was ich mir aber vorstellen könnte, theoretisch, ist, dass mit Magento 2.0 die Open-Source-Area quasi endet, weil sie refactoren ja viel. Ihre Lizenz erlaubt es ja quasi, das nach Lust und
Laune,
nicht, Lust und Laune Sachen nicht zu veröffentlichen. Dementsprechend könnte es ja sein, dass eBay sagt, ja, Open Source war mal, jetzt hätten wir gerne eine kleine Lizenzgebühr, aber wenn die kleine Lizenzgebühr weniger als 10.000 Euro im Jahr ist und man die Software für einmalig 1.000 oder 2.000 Euro ist, ist, glaube ich, trotzdem für alle noch super interessant.
Denke auch, aber das wäre...
Aber ich wäre natürlich immer noch total der Fan davon, weiter auf Open Source zu setzen. Weil dadurch ist das Produkt eben auch einfach groß geworden.
Eben, also ein bisschen gefährlich. Ich bin eher so, alles wie gehabt wird es wahrscheinlich nicht sein. Wir müssen mal schauen, wie sich das halt entwickelt. Alles ein bisschen schwierig zu sagen. Auf jeden Fall gibt es schon die erste Konferenz, also die X-Commerce-Konferenz im Oktober, 12. bis 13. in San Francisco, USA.
Genau.
Da kann man sich wahrscheinlich nochmal, also wenn man da hinfliegen sollte, sagt uns Bescheid, gibt uns die Infos und...
Ja, ich gehe davon aus, dass es da auf jeden Fall neue Infos gibt. Also wer die Möglichkeit hat, sollte sich das vormerken. Ich habe von dem Wiener gehört, dass er das für sich so ein bisschen ins Auge gefasst hat, da mal aufzutauchen. Und ich wüsste dann schon, wer uns ein paar Infos geben kann.
Ja, ich bin leider schon vorher weg. Ich bin auch zu der Zeit in den USA gewesen. Aber hätte ich nochmal 2 Wochen dranhängen müssen.
Ach, mach doch.
Das geht. Ja, das ging leider nicht. Ich muss auch ab und zu arbeiten.
Ja, aber das kann man doch, du bist doch Internetentwickler. Das kann man doch von überall auf der Welt, wo Internet ist.
Ja.
Haben die in den USA Internet?
Ganz langsam, ganz schlimm.
Ja, dann brauchst du halt ein bisschen, dann machst du halt nicht 8 Stunden Tag, sondern 16 und dann ist das mit dem langsamen Internet auch nicht schlimm.
Gut, kommen wir zum Hauptthema.
Wir haben zwei Hauptthemen.
Ja, wir haben eigentlich zwei. Ein Hauptthema hat der Vinay, wie schon eben angeschaut, also nicht angeschaut, aber wurde ja schon genannt. Der Vinay hat meinem ISC, Twitter und richtig Social Media mäßig eine Umfrage gestartet. Welche Entwicklungsumgebungen so die Magento-Entwickler benutzen?
Genau, meiner Meinung nach gibt es eigentlich 4 große. Das ist NetBeans, Eclipse PDT, also Eclipse mit der PHP-Erweiterung quasi, dann PHP Storm, was du, glaube ich, auch
ja, ich nutze PHP
schon lange Storm, nutzt, ja. Und das Zend Studio. Ich habe sie mir die letzte Zeit alle vier mal ein bisschen angeguckt. Eclipse ist schon ein bisschen länger her. Bei Eclipse PDT habe ich die Erfahrung gemacht, es ist schon sehr träge, bisschen langsamer.
Building Workspace.
Ja, das ist ein riesengroßes Problem. Gibt es aber auch bei NetBeans, heißt da aber Scanning Project.
Ja.
Es tritt irgendwie ständig auf und auch die Erweiterungen, die versprechen, dass sie das verhindern, funktionieren nicht so richtig.
Also auch das, was du gepostet hast im ISC, dieses Scan on Demand, ist auch nicht so das war.
Nee, er macht trotzdem Scanning Project. Und nicht, wann ich ihm das gesagt habe, sondern er macht es einfach.
Ach, das ist nicht so toll.
Und ich bin im Moment so ein bisschen in die PHP-Storm-Ecke gerutscht.
Ach, freut mich.
Und also ich hab's mir noch nicht gekauft, aber die bieten ja eine schöne 30-Tage-Demo-Version an und in 30 Tagen kann man ja super viele Erfahrungen sammeln. Und ist schon cool. Also ich habe jetzt mir noch einen neuen Rechner besorgt, weil 500 MB RAM, die das Ding halt braucht. Man kann es runterstellen, aber es ist schon sehr, sehr viel flüssiger mit 500 MB Arbeitsspeicher, gerade wenn man 2-3 Projekte auf hat. Und ich hatte halt vorher nur 2G gesamt und davon wäre 500 MB ja schon ein Viertel.
Ist ein bisschen knapp, ja.
Ist ein bisschen knapp, wenn dann ein Apache noch läuft und noch ein Office auf ist, weil man was nachgucken muss und noch ein Firefox und ein Chrome und dann war immer voll und er war
so, dann hat man so 16 Stunden Arbeitstag, ja.
Ja, genau. Das hat man, das Beispiel hatten wir schon. Ich habe jetzt 4 GB RAM. Sehr, sehr viel flüssiger. Und also PHP Storm macht wirklich Spaß. Ich habe bis dato, außer beim Öffnen des Projektes, kein Indexing Project, heißt es da, mehr erlebt. Also so im Live-Betrieb habe ich kein Indexing Project. Die SVN-Integration fand ich sehr, sehr cool.
JIT kannst du übrigens auch, ist auch sehr gut.
Und was ich auch sehr cool fand, war die Xdebug-Integration. Also das mit den Breakpoints und hier und Pause und nächsten Schritt und so und alles ziemlich cool gelöst und, wie ich finde, noch eine ganze Ecke intuitiver als in NetBeans. In Eclipse fand ich es nie so intuitiv, deswegen hat es mal aus.
Kommt auch aus der Java-Ecke. Also was gut ist, also ich kann jetzt auch nur PHP-Storm was sagen. Ich meine, das Gute noch daran ist, dass sie auch wirklich relativ zeitnah auch immer neue Versionen rausbringen. Also bei NetBeans und Eclipse, da habe ich immer den Eindruck, das dauert die Zeit, die Zyklen sind etwas länger bei denen. Und bei PHP-Storm ist es relativ, die Versionen gehen relativ schnell, also nicht wirklich schnell hoch, aber schon, also ordentlich. Und kommen auch neue Sachen dazu, auch dieses Packen von PHP, also dieses Thing oder dieses Paketding da, unterstützt es auch. Es ist cool.
Unterstützt sogar, wie Karl Spieß mir gezeigt hatte, diese Send Creating Project Tools. Wo man dann wirklich sagen kann, hey, jetzt machen wir ein neues Modul und dann führe das Skript aus und hier die Fragen kommen, poppen dann im Dialog auf und so und flupp hat man ein neues Modul, was direkt die Config-XML-Dateien in Magento anlegt und so weiter. Also da gibt es schon Tools für Magento. Ich glaube, ich werde das die Links unten drunter mal posten, aber es kann ein bisschen länger dauern, weil ich sie gerade selbst noch nicht zur Hand habe und ich wollte das ganz gerne selber
vorhanden. Ansonsten laden wir einfach Karl zur nächsten Podcast-Folge ein und dann darf was
dazu erzählen. Das wird aber kuschelig hier drin dann.
Ja.
Aber er hat mir versprochen, dass er einen Blogartikel dazu verfasst und den könnten wir dann ja auch einfach verlinken.
Richtig, das können wir schon. Das können wir. Was kam eigentlich bei der Umfrage jetzt raus bei Vinay?
Ja, die Umfrage, sehr, sehr spannend. Und zwar, es haben insgesamt 66 Leute mitgemacht und ich habe, also es gab viele, viele kleine Randentwicklungsumgebungen.
Jetzt müssen wir vorsichtig sein, ne?
Editoren. Ja, von Editoren, die man tendenziell mit der Tastatur oder von der Konsole oder so kennt, wo ich nicht so der Fan von war, weil ich es irgendwie anstrengend fand, sie zu bedienen. Und deswegen habe ich jetzt auch am Ende in meiner Auswertung von Vinays Umfrage einfach wirklich nur mal die vier Hauptpunkte beziehungsweise die vier Hauptentwicklungsumgebungen rausgesucht. Und am schlechtesten abgeschnitten hatte NetBeans, was mich erstaunt hat. Das stimmt gar nicht. Ich habe mich verguckt. Am schlechtesten abgeschnitten mit Abstand hatte das Zen Studio. Ja, mit einer Note von 2,7.
Wahrscheinlich, weil es A kostet und dann auch noch auf Eclipse basiert und dann langsam.
Ich habe es auch mal probiert. Ich fand es damals auch langsam nicht so super intuitiv. Also
einige schwören so auf, ja, muss ich hier Einstellungen machen, ordentlich im Workspace, dann läuft das. Mhm. Aber ich habe es nie geschafft, die ordentlich einzustellen.
Ja, ich habe es auch irgendwann nicht mehr probiert. Mhm. Gefolgt von NetBeans mit 2,2.
Und dann kommt halt Eclipse, PDT. mit 1,75.
Genau, da waren aber nicht so viele User bei. Also das waren nur eine Handvoll User, die das bewertet hatten.
Ah, okay.
Und die waren wahrscheinlich relativ überzeugt davon. And the winner ist
ja,
PHP Storm mit 1,3. Und das haben auch sehr, sehr viele Leute eingesetzt, wirklich. Also das ist eigentlich, also ich fand es wirklich gut. Und für alle Leute, die genau wie ich Ubuntu nutzen und PHP Storm installieren, wenn es das erste Mal startet, es ist super unglaublich hässlich. Man möchte es am liebsten wieder zumachen. Ihr müsst den Theme auf GTK umstellen, dann sieht es toll aus.
Ah, schön.
Weil ich habe es geöffnet und hätte ich es vorher nicht bei Karl auf dem Rechner gesehen, ich hätte gedacht, damit kann man nicht arbeiten. Also es sah aus wie so eine Java-Umgebung von 1980.
Vor allem, da kann man auch das Keyboard-Layout ändern, was ich auch ganz schick finde. Also welchen Mac auch man nutzt, ältere, neuere. Also was passiert, wenn ich Copy-Paste mache und solche Geschichten. Sehr, sehr cool. Gut, das war erstmal zu der Umfrage von Wiener.
Wollen wir allgemein vielleicht noch ein bisschen was zu den Entwicklungsumgebungen sagen? Also jetzt, du könntest jetzt theoretisch auch alles mit einem einfachen Editor machen, der ein bisschen Syntax-Highlighting hat.
Können wir machen, sicher, aber...
Welchen Vorteil haben wir denn davon, wenn wir eine vollständige Entwicklungsumgebung nehmen? Also zum Beispiel PHP Storm kostet ja jetzt irgendwie $90 oder so für eine Privatlizenz, für ein Unternehmen glaube ich $130 pro Arbeitsplatz. Welchen Vorteil habe ich denn dadurch, dass ich jetzt sowas benutze?
Also Vorteil ist von so einem Ding erstmal, wenn ich eine Methode umbenenne. Ist mal ganz lustig, in also Klasse eine Methode umbenenne, dann bietet es so ein Refactoring an, dann macht das einfach überall. Man kann es schon mal nicht vergessen. Ja, ich kann mich, ne, das ist schon mal ganz gut. Was noch sehr cool ist, wenn ich ein Objekt habe und das auch richtig deklariert habe, mit so einem Doctype, dann bietet er mir zu dem Objekt, wenn alles gut läuft, die Funktionen an. Also die Getter, die Setter und was auch immer
alles möglich ist. Also ich muss quasi nicht nochmal die andere Klasse öffnen, sondern ich kann
und dann... Und nachgucken oder merken oder aufschreiben, das macht er alles vorschlagen. Da werden auch die Parameter angezeigt, was er übergeben wird. Also was die Methode erwartet, ob es ein String ist oder ein Integer, je nach Dokumentation mal besser, mal schlechter. Und das erleichtert natürlich auch die Arbeit. Ne? Was habe ich denn in dem Objekt zur Verfügung? Kann ich das damit lösen oder muss ich es doch irgendwie ein bisschen anders machen? Ich denke, das ist doch mit das Größte an dem ganzen
Ja, was ich im Vergleich zum normalen Editor immer noch richtig toll finde, ist, dass er dir ja quasi Parse-Errors beim Tippen schon anzeigt. Also wenn du die Datei speicherst, dann wird die ja in jeder Entwicklungsumgebung auf irgendeiner Weise farblich markiert, sodass du sagen kannst, oh, guck mal, da ist schon Error drin, die brauche ich jetzt gar nicht testen, weil da fehlt die schließende Klammer bei einer Methode oder ein Semikolon oder so.
Ja.
Also so kleine Fehler, die einfach nur aufhalten, sieht man halt direkt dadurch, dass die Zeile in irgendeiner Weise hervorgehoben ist.
Oder HTML, also wenn man auf einmal HTML da reinpackt in PHP-Code, dann sag ich hier, dieser Tag ist in IE6, wird nicht supported, sieht man irgendwie dann. Also das bietet auch PHP Storm an. Ist auch ein sehr, sehr interessantes Feature. Also diese IDEs benutzen ja nicht, also die Code Completion gibt es ja nicht nur für PHP, sondern HTML, CSS, JavaScript, C, C++. Also die sind eigentlich mehr generisch und dann halt in bestimmten Dingen halt sehr speziell.
Genau, der weitere Vorteil, den ich noch sehe, ist das Debugging wirklich. Dass ich das Debugging voll integriert habe in meine Webanwendung. Das heißt, ich definiere Breakpoints in meiner Webanwendung an irgendeiner bestimmten Stelle, an der es jetzt hapert und rufe dann die Webanwendung auf. Und die Anwendung stoppt dann in meiner IDE an dem jeweiligen Breakpoint, den ich gesetzt habe. Und ich kann den Zustand der ganzen Klassen und so weiter mir einmal durchgucken und gucken, hey, ist das Array leer, ist das Array voll und befüllt.
Ja, mit was dann? Und dazu gab es auch auf der letzten Meet Magento einen Vortrag von Nikolai. Wenn dann die Videos online kommen, dann würden wir euch das noch definitiv...
Ja, aber das war im kleinen Raum. Ich glaube, das wurde nicht gefilmt.
Ja, gar nicht sicher. Vielleicht, also es gibt auf jeden Fall die Folien dazu.
Genau, die Folien.
Die können wir uns, würde ich euch mal empfehlen, euch durchzugucken. Da hat er es auch gut erklärt für Windows. Ich glaube, der hat es auf der Windows-Maschine gemacht.
Genau.
Aber im Prinzip Mac, Linux.
Ubuntu war ähnlich. Also Ubuntu fand ich es noch am einfachsten einzurichten. Musst es wirklich nur über die Paketverwaltung das eben installieren. Dann eben freischalten, dass man welcher Rechner eben auf deine Entwicklungsumgebung bzw. Debug-Umgebung zugreifen dürfen.
Und dann lief's schon.
Also es ist schon cool.
Sehr angenehm, ja. Also unter Mac ist es ein bisschen kompliziert, also ein bisschen schwieriger, aber auch nicht die Welt, würde ich sagen.
Wobei, ich glaube, wenn du den MEMP nutzt, ist es wieder alles mit drin und du musst es ist auch sehr, sehr einfach wieder.
Ja, das Problem ist, mit MEMP will man meistens nicht. Also ich bin jetzt auch komplett weg davon. Ich benutze auch den Send Server in der Community Edition. Das ist ein bisschen besser aufgeteilt. Du willst eigentlich nicht deine Daten da bei Mac in den Applikationsordner haben, also deine Datenbank, die hat die Docs und so, das ist total elendig. Scheiße.
Ich nutze zum Beispiel bei mir lokal und auf all meinen Entwicklungsumgebungen immer den Apache, weil der Apache ist auch meist der Server, der dann nachher läuft, weil wenn ich jetzt lokal die Community Edition von Zend nutze, kann ich die nachher, glaube ich, nicht lizenztechnisch auf meinem Server betreiben, dann müsste ich den kaufen.
Ja, aber da benutzt ja auch ein Apache. Also das ist ja in dem Sinne, da ist ja ein bisschen,
ja, ist ein herum, bisschen
so Monitoring drumherum, genau. und Caches, wenn du es kaufst und solche Geschichten. Aber normal, wenn du die Community Edition kaufst, dann sind ein paar ganz normal.
Wie ein, ja, ich bin wahrscheinlich ein bisschen, Linux. Ich bin ein bisschen Pussy und versuche immer die Entwicklungsumgebung möglichst nah an der Echtumgebung zu halten.
Ja, also ich hatte das Problem, ich hatte Line schon recht früh eingesetzt. Und da war MAMP halt noch nicht so weit. Und dann war ganz lustig, Magento-Seite aufgerufen und dann war eine Rekursion irgendwie fest. Ging gar nichts mehr. PHP MyAdmin hat funktioniert, aber Magento gar nicht. Nix. Nicht frisch installiert, keine alte, keine neue Version. Ging gar nicht.
Ein Beta von PHP oder?
Von Line. Das war eine Beta und dann lief das gar nicht und mit Zend Server lief es irgendwie einwandfrei und auch gefühlt irgendwie schneller. Ich glaube, das ist auch ein bisschen optimiert, aber ja, ist halt nur so ein Gefühl.
Genau, Entwicklungsumgebung, also zusammenfassend einmal, ich finde, man kann super viel Zeit damit sparen, wenn man eben das Problem des Indexing in den Griff kriegt, was, finde ich, PHP Storm relativ gut gelöst hat. Bei Zend Studio bin ich mir nicht sicher, ob die das mittlerweile im Griff haben. Damals hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten damit, aber das ist auch schon anderthalb Jahre her.
Was man machen sollte, ist, finde ich, wenn man sich eine ausgesucht hat, auch erstmal dabei bleiben und auch alles versuchen zu lernen von der ID, weil jede ist ein bisschen anders aufgebaut. Und im Prinzip, es gibt nicht den goldenen Weg. Also das ist, ich würde jetzt sagen, hier PHP-Storm ist das Tollste. Jeder hat halt seine...
Genau, wenn ich jetzt zum Beispiel Eclipse von Java schon kenne, macht es wahrscheinlich Sinn, dabei zu bleiben, eben, weil ich eben schon alles kenne. Und was ich persönlich auch noch super hilfreich finde, ist, wenn man in einem Team, in dem man arbeitet, sich auf eine Umgebung versucht zu einigen. Auch wenn es sehr, sehr schwierig ist, weil es ist irgendwie für Entwickler mal was ganz, ganz Persönliches, wenn man hier Entwicklungsumgebung dran geht.
Ich hatte schon immer meine Elite heute in der Konsole.
Und genau an der Stelle ist es halt, ist schon cool, weil man kann sich gegenseitig helfen und man kann sagen, ey, guck mal, das geht doch viel schneller. Hier ein Getter und Setter kannst du automatisch generieren lassen, musst nicht jedes Mal tippen und, und so Kleinigkeiten.
Und die Dokumentation geht auch recht einfach, wie ich das dann gelernt habe damals. Ja,
im Team arbeiten ist schon toll, macht irgendwie mehr Spaß. Machen wir einen Cut, machen wir Magento 2.0, oder?
Ja, ich denke auch. Für uns war unterwegs, oder? Eigentlich war Andreas von Studienz alleine da, aber für uns mit.
Er weiß auch noch gar nicht, dass er für uns da war, weil er hat einen Blogartikel dazu geschrieben und den benutzen wir jetzt einfach als Quelle.
Richtig, ja. Also, danke schon mal, Andreas. Der hat uns auch schon im letzten Podcast da diese Infos geliefert, die wir dann aus Ibiza direkt mit eingebaut haben. Das war ja alles sehr, sehr heiß. Und von daher ist schon mal nochmal danke. Und ich denke, wir fangen einfach mal an. Ne?
Ja, lass uns doch mal, wann kommen wir denn zu Magento 2.0? Also wann kann man sich als Entwickler also wirklich hinsetzen und sagen, haha, ich mache jetzt ein Magento 2.0 Projekt?
Ja, die sagen, Mitte bis Ende 2012 ist das geplant.
Ja. Das heißt, vielleicht könnte man ja so ab November, Januar...
Januar 2013.
Schon eine Alpha erwarten, das wäre ja schon cool.
Ich habe irgendwo gelesen, es soll diesen Monat sogar irgendwo eine Version kommen, so eine Alpha. Ja.
Ja, sehr cool.
August, Oktober, so um den See, vielleicht kann man es dann...
Ich hatte gestern im Skype mit Vinay gesprochen und er ist ja im Moment sehr verzahnt mit Magento durch die ganzen Trainings und er meinte, dass sie sich im Moment noch sehr bedeckt halten damit. Wahrscheinlich mit dem Hintergrund der Konkurrenz nicht zu früh Einblick zu geben, was sie da alles machen, weil die haben ja schon jetzt einen Projektplan von einem Dreivierteljahr.
Oh, okay, dann...
Ja, siehst du ja, wenn die jetzt Mitte, Ende 2012 fertig werden wollen und es ist sogar vielleicht ein Jahr als Projektplan und da denkt man dann ja schon, wenn die jetzt ihre Features schon alle veröffentlichen, dann macht die Konkurrenz die marketingtechnisch erstmal genauso. Ob da jetzt das gleiche hintersteckt oder nicht, ist natürlich wieder eine andere Frage, aber man sollte dann der Konkurrenz, weil man ja zusammen, naja, man arbeitet ja nicht so richtig zusammen.
Nee, nicht wirklich.
Deswegen ja auch Konkurrenz.
Was ich noch da ein bisschen schwierig finde, ist, Magento 1.0 basiert ja auf dem Zend Framework 1, also Version 1. Und Magento 2.0 soll ja technisch auf der zweiten Version irgendwie laufen.
Nee, das
ist jetzt wieder vorbei.
Die haben sich ganz klar dafür entschieden, weiter auf dem 1er Framework von von Zend zu bleiben, weil die gesagt haben, hey, wir haben damals unglaubliche Schwierigkeiten mit dem Zend-Framework gehabt, weil ganz, ganz viel noch Beta war und eben nicht stable. Und wenn wir jetzt so früh wieder auf das 2.0er-Framework gehen, was bei Zend ja auch noch nicht so richtig stable ist.
Das ist ja wirklich noch Alpha, also ist noch im frühen Stadium, ja.
Genau.
Dann ja, haben sie aus ihren Fehlern auf jeden Fall gelernt.
Genau, weil dann halt hätte man wieder das Problem, dass man sich mit einem nicht komplett funktionierenden Framework rumschlagen muss. Und das wirft einem ja
wieder um Jahre zurück,
weil man jetzt ja erstmal dann sich da hinsetzt und ja, jetzt müssen wir erstmal einen Bug im Framework irgendwie wegkriegen.
Gut, ich wollte noch mal kurz die Ziele nennen, die Andreas zusammengefasst hat, was Marketo 2.0 machen soll. Also soll klare Prozesse und transparent bieten, verbesserte Produktqualität, Performance und Skalierbarkeit soll verbessert werden, wie immer. Die Sicherheit, dazu werde ich wahrscheinlich im nächsten Podcast auch noch einen Gast vielleicht mit einspielen. Der Sebastian, der hat da sehr viel gemacht. Und die Lernkurve soll verringert werden. Also nicht mehr 6 Monate lang irgendwie büffeln, damit man ein Modul in Magento hinkriegt ordentlich.
Sondern nur noch drei. Schon doppelt so schnell ist.
Ja, ne? Ja, und jetzt kommen wir darauf eingehen, auf die Basistechnologien. Also wir haben schon, du hast also eben schon gesagt.
Genau, wir haben es ganz kurz schon angeschnitten. Wir bleiben beim Zend Framework 1x, eben wegen der Stabilität. Finde ich aber auch eine gute Entscheidung. Stabilität eben vor, naja, Features und Qualität vor Quantität und so. PHP-Version wird ab 5.3 unterstützt werden, was auch total im Rahmen ist.
Was viele Frontend-Typen und Pixelschubser.
Frontend-Entwickler,
so heißen diese Pixelschubser. jQuery soll als JavaScript-Bibliothek eingesetzt werden, also Prototype weg und alles in jQuery.
Genau, sehr, sehr schön, weil man viel leichter mal eben irgendwas übernehmen kann von anderen Seiten. Es gibt viel mehr
Plugins. Viele Beispiele, ja.
Viel mehr Plugins auch für jQuery. Und man muss nicht mehr diesen Weg gehen, wo man dann da sitzt und sagt, hey, dieses coole jQuery-Plugin gibt es jetzt fertig. Binde ich jetzt 2 JavaScript-Libraries ein, obwohl das irgendwie
doof
die ist. Ladezeit ja. Ungünstig, nicht beschleunigt. Was ist denn das Gegenteil von beschleunigt? Verlangsamt. Die Ladezeit ungünstig verlangsamt. Oder setze ich mich hin und entwickle ein Plugin, was es schon gibt, für Prototype nochmal so ähnlich.
Ja.
Also es ist immer so sehr, sehr schwierige Entscheidung, die man dann treffen muss.
Zusätzlich, was die jetzt halt jetzt schon mit der Version 1.0 anfangen, also mit 1.6 anfangen, soll halt die Unterstützung für die verschiedenen rationalen Datenbanken steigen. Und zum jetzigen Stand sind es wohl MySQL, MSSQL und Oracle. Es ist auch gut möglich, dass Postgres dazukommt, aber das ist halt, glaube ich, noch nicht so fest.
Genau, ja. Oracle haben wir letztes Mal schon kurz angeschnitten, finde ich sehr spannend. Gerade weil wegen den Clustermöglichkeiten in so einem Oracle
steckt, ja.
Genau, und aber natürlich lizenztechnisch schon wieder ganz spannend. Das sind schon wieder eine ganz andere Liga von Kunden, die man damit erreichen will.
Ja.
Also das ist dann kauf mal so eine Lizenz, die zahlst du pro CPU. Also nicht pro CPU, sondern pro Kern.
Ja, ja.
Wenn ja, dein einer ja, CPU 4 Kerne hat,
dann musst du, ja.
Huhu. Ja. Ganz toll, die geänderte Modulstruktur. Also wir haben in Magento ja normalerweise unsere 3 Code-Pools, Local, Community und den Core. Das fällt aus Performance-Gründen erstmal weg.
Oh.
Ja, ich habe sowieso überlegt, lege ich das Modul jetzt in Local oder Community? Und
in Core?
Ja, in Core nicht. Und war mir irgendwie immer noch nicht so ganz sicher, wo jetzt und warum jetzt da und nicht in das andere. Also Community und Local war irgendwie immer sehr ähnlich eigentlich.
Ja, für mich war die Regel einfach Community, wenn ich was wirklich in Magento Connect reingestellt habe, dann war es Community. Und was, wenn ich für einen Kunden was speziell programmiert habe, dann war es immer im Local drin.
Aber ich habe ganz oft irgendwas programmiert für einen Kunden im Local und habe es dann in die Community gestellt.
Gut, das weiß ich nicht wieso, aber ich keine Ahnung, wieso es so gemacht hast, aber es sollen wohl alle Module in einem Verzeichnis dann landen.
Genau, das hat wohl einen Performance-Hintergrund. Und zwar braucht man dann eben nicht mehr alle Verzeichnisse einmal durchscannen und gucken, hey, wo liegt denn jetzt die Klasse, die ich jetzt gerade laden muss, sondern man weiß schon immer, dass die jeweiligen Module liegen in dem Ordner. Zudem haben wir ja in Magento 1, haben wir ja das Problem gehabt, dass quasi alle Verzeichnisse im www-Root drin lagen und dann per htaccess geschützt wurden.
Richtig, ja.
Und das löst man jetzt so wie eigentlich im Zend-Framework üblich. Man hat quasi einen Public-Ordner, der heißt im Magento Pub. Und nur dieser muss über den
Webserver
erreichbar sein. Da liegen dann verschiedene Skins drin, Media, JavaScript-Dateien und eben unsere Index.php. Und die organisiert dann eben, dass die Konfigurationen und so weiter aus der Ebene höher geladen werden können. Also sowas wie, man vergisst die HTAccess im
irgendwo
EDC-Ordner, ja, und man kann auf einmal die Passwörter im Klartext einsehen oder so. Kann nicht vorkommen dadurch, dass eben der Webserver überhaupt keinen Zugriff auf die Ebene höher hat, zumindest nicht public.
Der Vorteil ist, also in Magento 1 gibt es ja das Feature, dass man halt alles in ein Verzeichnis kopiert, damit es schneller läuft. Gibt es ja, kann man ja kompilieren. In Enterprise gab es das auf jeden Fall, ist in der Community Edition sollte es ja auch drin sein. Das entfällt ja damit, weil ist ja schon alles schön in einem Ordner und hat gleich mal den Performance-Schub.
Genau, dann, wie gesagt, unsere Skin und Views. Zukünftig wird es so sein, dass auch meine Templates in meinem Modul liegen können. Das heißt, mein Modul hat quasi einen eigenen Template- bzw. View-Ordner, sodass ich alle meine Dateien, die auch mein Modul berühren, in meinem Modul organisieren kann. Im Moment hatte man ja immer das Problem, man hat es dann irgendwie in den Magento-Baum reingelinkt, damit man am Ende wieder ein fertiges Modul hatte, ohne den ganzen anderen Magento-Rest, das man dem Kunden geben konnte. Und so hat man wirklich ein Modul, das ist, funktioniert in seiner abgekapselten Umgebung, liegt genau in einem Ordner und man weiß genau, was es tut, weil es macht ja nur was in diesem einen Ordner.
Und das kann man gut zum Kunden weitergeben.
Auf jeden genau, Fall. Es bringt ein bisschen Übersicht und finde ich sehr, sehr gut. Dann im gleichen Zuge das Fallback-System mit den Themes. Im Moment ist es ja so, dass ich sagen kann, ich habe ein Interface und das hat verschiedene Designs und dann sind meine Ebenen aber auch quasi begrenzt. Zukünftig, ich habe noch nicht ganz verstanden, muss ich sagen, wie es nachher funktioniert, aber zukünftig soll es quasi beliebig viele Ebenen geben und ich kann das dann quasi beeinflussen, was, wie, wo, wann, warum geladen wird. Auch sehr, sehr cool. Die Ebenen muss es ja schon geben, sonst würde das mit dem View-Ordner in einem eigenen Modul ja letztlich nicht klappen.
Ja, also auf jeden Fall sehr spannend, wie die das dann halt umsetzen. Da kann man halt jetzt noch recht wenig sagen.
Genau, ich habe leider keinen Zugriff auf den Source.
Ich leider auch noch nicht.
Wir müssen uns hochschlafen.
Ja, hochschlafen. Weiter zur Modulentwicklung. Dort soll die Konfiguration verschlankt werden. Das heißt für uns, Models und Blocks sollen nicht mehr in der XML deklariert werden. Das finde ich sehr, sehr cool auf jeden Fall. Event Observer soll genau das gleiche passieren. Also die Zuordnung soll dann als handpassender Methodennamen vorzunehmen sein. Wie das dann funktionieren wird.
Ja, wahrscheinlich hat das Modul dann so eine Observer-Klasse oder einen Observer-Ordner und da liegen müssen die Dateien dann dementsprechend benannt werden. Hm. Das hat den Vorteil, dass es vom Code her erstmal lesbarer wird, hat aber, glaube ich, den Nachteil, dass man ein bisschen Übersicht verliert.
Ja, ich stelle mir das auch ein bisschen schwierig vor. Jetzt habe ich endlich mal alle Events im Kopf. Und dann ist es wieder.
Ja, vor allen Dingen die Migration eines Moduls
wird schwierig, ne?
Viel Handarbeit. Also ja. Wenn die XML-Dateien.
Und wieder unnötig viele Dateien, die man sich generiert irgendwie.
Also ja, vielleicht haben sie ja auch eine große, die dann einfach immer. Also du könntest ja auch eine Observer-Klasse machen und extended, da wird eine Methode aufgerufen, die wird extended, hat entweder eine Magic, die läuft dann ins Leere. Und wenn du die Methode dann definiert hast, dann könnte irgendwas passieren. So hättest du zumindest mal eine Möglichkeit, über eben diese Magic Calls überhaupt mal dafür zu sorgen, dass du alle Events kennst. Also im Moment kannst du ja nicht sagen, informiere mich bei allen Events, ohne den Observer, ohne den Mage Dispatch Event zu überschreiben. Also das Grundding in Magento quasi zu ändern.
Ja, das geht nicht. Man muss sich halt überall momentan anmelden.
Genau, wenn es da jetzt eine Klasse gibt und jedes Modul würde einfach informiert werden, ach übrigens, da war gerade ein Event, hätte was. Ich weiß noch nicht, wie das mit der Performance ist, weil wenn ich ganz viele Module habe, müssen die auch ständig alle informiert werden. Alternatividee, die Module haben Bootstrap. Jedes Modul wird quasi gebootet über eine PHP-Datei. Und die registrieren sich dann an den Events. Ich glaube, wir machen das mit Bootstrap. Ich bin Fan von Bootstrap.
Wir machen das so, ja.
Ja.
Müssen wir das halt nochmal mit dem Magento-Typen da reden.
Ja, ich glaube, das ist dann auch wieder so ein bisschen wie bei Zend. Die machen auch viel mit Bootstraps und so.
Wäre auf jeden Fall, ja.
Ja, ich glaube, die machen das mit Bootstraps.
Wir werden sehen, in einem Jahr. Wir können eine Wette machen. Ja, komm, lass uns mal wetten.
Was wetten wir denn? 5 Euro.
Ach, 5 Euro, 5 Euro. Machen wir Pizza, Pizza essen.
Ja, ich überlege mir das nochmal.
Der arme, der noch arme Student, okay? In einem Jahr hast du schon einen richtigen Job, das weißt du.
Was ist denn ein richtiger Job?
Naja, dann musst du nicht mehr studieren.
Ja, aber du ja noch.
Ja, ich, aber du hast dann den richtigen Job.
Wir gucken mal, aber ich bin zuversichtlich, dass das über Bootstraps gehen könnte.
Also Pizza ist noch nicht.
Ja gut, wenn es über Bootstraps läuft, dann kriege ich eine Pizza von dir, sonst du eine von mir.
Ja, sehr schön. Ja,
komm, Hand drauf.
Hand drauf.
Ja, schön.
Ihr habt sie jetzt nicht gesehen, aber wir haben sie Ende geschüttelt. Wolltest du mal was zum ERF-Modell erzählen? Es soll irgendwie weiterhin eingesetzt werden.
Ja, das ist, ich glaube, man ist sich da selbst noch nicht so ganz sicher. Also von Magento Seiten heißt es wohl im Moment, es kann eingesetzt werden, muss aber nicht. Also der Shopbetreiber kann sich das quasi aussuchen, ob er das jetzt möchte oder nicht. Ich finde, das ist eine Entscheidung, die sollte man vorgeben. Und außer man ist sich so sicher, dass das, was man programmiert mit ERV, sich genauso verhält wie ohne ERV.
Vor allem für die Migration wird das auch relativ schwierig, oder? Also wenn ich jetzt auf meine Setup Datei da habe und da Attribut hinzufüge. Wie wollen Sie da so Migrationspfad, wo wir später noch darauf zu sprechen kommen, wie wollen Sie sowas denn anbieten?
Ja, ich bin mir da noch unschlüssig, wie die das genau am Ende lösen wollen. Prinzipiell finde ich den Schritt zu sagen, wir brauchen das ERV vielleicht in dem Maße, wie es im Moment abgebildet ist, nicht in Gänze, gehen vielleicht ein bisschen mehr auf normale relationale Tabellen, mit dem Hintergrund eben der Performance MySQL komplett auszunutzen, verzichten dabei natürlich auf die Vorteile, die so ein ERV mit der Dynamik eben hat. Wenn ich habe zum Beispiel ein Kundenprojekt, da hat ein Produkt irgendwie 3.000, 4.000 Attribute, da hätte ich die Grenzen der maximalen Spalten einer Tabelle erreicht, könnte also keine weiteren Attribute mehr hinzufügen. Das ist aber auch wieder, glaube ich, so speziell, dass man dem Kunden durchaus verkaufen könnte, hey, da müssen wir ein eigenes Modul für machen, was dann eben wieder über ein abgespecktes ERV-Attribute abbildet. Das ist aber, glaube ich, okay, weil das ist schon sehr, sehr speziell.
Ja. Weiterhin sollen die Module nun endlich mal etwas unabhängiger voneinander sein. Also jeder hat das vielleicht schon mal erlebt oder hat es mal kurz ausprobiert. Wishlist, sagt der Kunde, will ihn nicht haben. Man deaktiviert das in der XML-Datei, also nicht den Output, sondern wirklich die XML-Datei. Und auf einmal funktionieren ganz viele Dinge nicht.
Weil Module, warum auch immer, explizit von der Wishlist abhängen.
Ja, also es ist irgendwie
Also ich weiß nicht, ob das einen logischen Hintergrund hat, aber es steht einfach so im XML drin. Ja.
Oder wenn man es schafft und jetzt Frontend sieht gut aus und auf einmal loggt man sich ins Backend ein, geht zum Customer und kriegt dann da die Fehlermeldung.
Genau.
Das ist ein bisschen doof. Das wollen sie verbessern. Dass man halt das einfach deaktivieren kann, also diese Kapselung, also dass es isoliert ist. Ich bin da sehr gespannt, wie das dann dann aussieht.
Genau. Dann gibt es von der Open, ich weiß nicht mehr, wie es lang hieß.
Ich weiß, OWASP Top 10 List.
Genau. Das ist quasi so ein Guide, der dir angibt, was für Sicherheitsrisiken du so berücksichtigen solltest. Wie zum Beispiel SQL-Injection, Session-Hijacking oder XXS.
Worauf wir noch später zu sprechen kommen.
Genau, und dieses Framework soll eben diese Top 10 Sicherheitslücken alle verhindern. Also wenn man Magento hacken will, fängt man dann erst mit Punkt 11 an.
Richtig. Ja, mal schauen. Also ich meine, die haben sich ganz schnell viel vorgenommen. Also wenn man so hört, ne, dann...
Ja, es ist vor allen Dingen ein ganz, ganz tiefer Einschnitt in das System,
ja.
Was auf jeden Fall eine neue Versionsnummer benötigt. Im Moment finde ich es ein bisschen schwierig, weil wenn sie mit ihren Versionssprüngen von 1.4 auf 1.5 auf 1.6 weiterhin so vorgehen, dann werden wir mit den Versionsnummern
Probleme bekommen, ja.
Bis zur 2.0 nicht mehr auskommen, bevor die 2.0 erreicht.
Wahrscheinlich kommt dann sowas wie 1.9.1.1, 1.9.2.2.2.
Ja, wenn sie dann merken, wird knapp.
Ja, wird es knapp und dann fangen
vielleicht
sie an.
Heißt das neue Magento dann auch einfach direkt Magento 3.0.
Oder einfach X, also 10.
X, ja. Das wird auch wieder gut zu dem eBay-Deal und X-Commerce passen.
Ja. Dann soll das Design erstellen etwas einfacher werden. Wer vielleicht sich schon die Magento Go-Plattform angeguckt hat, ich denke, da gibt es halt eine GUI, so ein Design-Editor. Da ist es halt schon möglich, also soll ermöglichen, mit Magento 2 in Zusammenhang, Verwaltung von Seitentypen, Verwaltung von Seitenlayouts, Positionierung von Blogs, Anpassung von Look and Feel. Also in der Magento Go-Plattform ist sowas schon ähnlich da. Noch nicht so ausgereift, ist halt noch ein bisschen, ne? Arbeiten Sie daran. Man sieht dort vieles, was halt in Magento 2 einfließen könnte, was ich mir unter diesem Punkt auf jeden Fall vorstellen könnte.
Wir könnten das nächste Mal auch wieder vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter auf Magento Go eingehen.
Ja, können wir gerne machen.
Das wäre doch mal ganz spannend. Ja. Dann ganz, ganz gravierend eben auch, weil wir eben so viele neue, ganz, ganz rudimentäre Änderungen haben. Es wird keine Kompatibilität zu Magento 1 geben. Also das, was mit Magento 1 funktioniert hat, muss nicht mit Magento 2 funktionieren. Die Module werden nicht funktionieren, ohne dass man sie anpasst.
Richtig.
Es gibt aber sowas wie einen Migration Pass. Also irgendjemand erklärt dir rudimentär, wie man eine Migration durchführen kann. Es wird wahrscheinlich Tools geben, die dann Produkt und Kunden und Bestellungen übernehmen werden und CMS-Seiten und so weiter.
Haben wir da ganz auf.
Genau, aber für eine Extension geht es halt nicht, weil die sind dann ja in der Regel so speziell, dass man
das nicht aber übernehmen kann. Ich bin auch sehr gespannt, wie das klappen soll, wie die Anleitung aussieht. Ansonsten haben wir schon gesagt, dass Magento 2 voraussichtlich in Open Source veröffentlicht wird.
Aber es ist noch nicht final entschieden.
Es ist halt noch nicht final, Entscheidungen sind wie noch nicht gefallen. Der Joaf hat da noch nichts zu gesagt. Mal gucken, also ich denke, das wird es nämlich im Herbst dann entscheiden, wenn dann eBay bzw. PayPal dann halt dementsprechend die Macht hat.
Genau, sonst die Web-API wird weiter ausgebaut, also Integration zu Fremdsystemen wird damit einfacher, wird hoffentlich über die Performance, die wir ja steigern wollen, dadurch auch schneller. Ich habe gehört, dass es im Moment in der Entwicklerversion schon 20-30% schneller läuft als die aktuelle 1.6er-Version.
Hm. Also definitiv, also klar, dieses kompletter Rewrite etc., die werden noch ein bisschen Prozente verlieren wahrscheinlich. Aber so um den See wird sich das belaufen. Vor allem diese Web-API-Geschichte, das ist auch wieder so eine Magento-Go-Geschichte. Die entwickeln da gerade was. Es wäre gar nicht so schlecht, wenn sie das dann in Magento 2.0 auch einsetzen würden. So hätte man nicht für verschiedene Plattformen verschiedene Schnittstellen.
Stimmt, das wäre cool.
Ja, die machen das ja jetzt schon. Und vielleicht haben die so angedacht oder denken genau das, was wir gerade denken, dass sie das halt dann übernehmen.
Also, genau, dann könnte ich meine Extension quasi für Magento Go anbieten. Oder für Magento self-hosted quasi.
Von daher ist es ganz anzumerken.
Genau, dann gibt es noch ein bisschen Improvements bei den verschiedenen Übersetzungen und Sprachen und so weiter. Also es kommt viel. Ich würde es gerne weiter im Blick haben, was kommt, aber ich bin im Moment noch unschlüssig, wie. Also es gab ja jetzt das Magento Developer Paradise, da haben die viel vorgestellt. Und jetzt gibt es ja die nächste Zeit erstmal nicht so die großartigen Events. Also woher soll man das?
Ja, also X-Commerce, da könnte uns Vinay vielleicht aushelfen, wenn er dahin fliegt. Ansonsten ist es ein bisschen schwierig, ne? Also Insider-Informationen zu bekommen. Also wir haben auch recht den Kontakt zu Rhonda im IC und Skype. Aber die ist halt auch nur so die Community-Managerin oder hat einen Part. Die weiß eigentlich auch nicht viel mehr als wir. Das ist immer recht lustig, wenn wir schon manchmal mehr wissen als sie. ist ein bisschen schwierig, das zu verfolgen. Wir werden aber alles dran geben, ja? Und wenn wir die Server hacken müssen.
Ja, das machst du dann.
wir hacken die Server.
Gleich steht eine nicht Anti-Terror, sondern Anti-Hacking-Einheit vor deiner Haustür.
Ja, nee, das war ein Scherz. ich kann sowas nicht. Ich habe Mac, gibt es da eine Oberfläche für.
Ich jetzt auch.
Oh, das Mac?
Ja, aber ich habe Ubuntu darauf installiert. Aber es ist irgendwie jetzt gerade ein bisschen
off-topic.
Bugs.
Bugs und Probleme. Ganz gravierender Bug, eigentlich eine Sicherheitslücke, die von den Bastian gefunden wurde, im IC auch Zbot, oder wie spricht man es aus?
Ja, mit D am Ende.
Ja, Zbot.
Zbot.
Der hat bei Payone ist eine Zahlungsschnittstelle, hat er einen Bug gefunden. Also im Prinzip
Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Payone ist aber ein Modul bei Magento Connect und nicht direkt in Magento integriert.
Genau, das ist ein Modul, okay.
Müssen wir einmal darauf hinweisen.
Ja,
kein Bug bei Magento jetzt direkt, sondern
beim Modul. Aber ich glaube, es sind recht viele.
Ja, denke ich auch.
Also vor 2 Wochen hat er Payone informiert per E-Mail über einen Bug in ihrem Payment-Modul, welche unter anderem Kreditkarten falsch speichern und daher auch eine rechtliche Problematik dann halt entstand für den Shop.
Weißt du genau was da war?
Ich habe noch nicht nachgefragt, ich hatte auch leider nicht so viel Zeit. Das wird aber durch so ein Skript dann gelöst, also die wollten es also lösen, passend dazu gab es halt ein Skript, sagt der Bastian, das heißt Payment-Checkpoint.php, die hat man also so irgendwie zugeschickt bekommen per E-Mail-Verteiler, dass man anstelle eines Modul-Updates nutzen konnte oder kann, einfach und schnell sollte halt das sein. Das Problem ist, dieses Skript, wenn man es einsetzt oder einfach da nicht löscht von seinem HT-Docs-Verzeichnis, hat so ein XSS-Problem, also dass man Parameter übergeben kann und die Parameter werden von diesem Skript nicht gecheckt. Das heißt, Bastian hat es mir erklärt, im Prinzip, wenn ich einem Admin so einen Link schicke, was auf diese Skripts zugeht, dann hat er die Session, also dieser Skript hat die Session von Admin und dann könnte man theoretisch dem Skript unterschieben, erstell mir nochmal einen Admin-Backend-User. Und schick mir mal das Passwort.
Dir als Magento-Admin quasi einfach einen Link auf das Skript schicken. Und
das so separieren, dass dieses Skript einfach mit den Admin-Rechten halt einen zusätzlichen Admin einrichtet, mit den Benutzerdaten und dann kannst du dich
einfach... Und wenn ich richtig gut bin, dann packe ich dieses Skript einfach in einem iFrame auf einen von Magento-Anwendern häufig gelesenen Blog.
Ja.
Und gucke einfach mal, was passiert.
Im Prinzip
am besten
schon.
Mit Localhost oder so, dann ja. Hat man schon mal Zugriff zu einer Entwicklungsumgebung.
Ja, also im Prinzip, Bastian war so ein bisschen enttäuscht, weil sich PayOne da irgendwie dann nicht so wirklich bewegt hat.
Ja, wir müssen jetzt aber zu fairerseits sagen, PayOne hat jetzt nicht die Möglichkeit, irgendwie eine Gegendarstellung zu machen oder so. Also
ja,
aber ich denke, dass sie das Problem total gut noch lösen werden und dass...
löscht einfach das Skript, wenn ihr
genau,
geupdatet habt.
Genau, weil es ist ja auch ein Update-Skript und es hat da auch einfach nichts verloren und vermutlich steht auch irgendwo im Kleingedruckten, dass man es nach dem Installieren löschen soll.
Ja, und wenn nicht, dann wird keine Garantie übernommen. Ja.
Gut. Genau, da sind wir aber wieder bei dem Problem. Ja. Wenn ich externe Skripte einsetze, muss ich als Entwickler eigentlich so ein bisschen Refactoring betreiben von diesen, also nicht Refactoring, sondern...
Aber anschauen, Code anschauen, vor allem also Payment-Modulen.
Genau, weil kritische Prozesse sollten auch nicht einfach nur installiert werden mit, geht schon.
Ja, geht schon und das hier 1 Million Downloads, da ist ja alles gut.
Genau, also Augen aufhalten, gucken, was die Module so machen und zusammen die Fehler rausfinden und
dann melden.
Die Hersteller sind da ja auch meist sehr, sehr froh drum.
Ja, also wie gesagt, Bastian hat ja sie per E-Mail informiert, die haben auch relativ schnell reagiert.
Genau.
Aber dann halt nicht nochmal wegen Skript, das war irgendwie so ein bisschen komisch. Das nächste Thema wäre dann schon unsere beliebten Stammtische.
Genau. Kommen wir erstmal zu Berlin. Berlin war, wie ich hörte, wieder nicht so gut besetzt. Ja,
Berlin ist irgendwie loose total ab.
Ja.
Kann man mal so sagen.
Berliner denken einfach alle an sich selber. Da ist eine Community, ist da noch nicht so angekommen.
Ein bisschen schwierig, ne?
Ja. Meint man gar nicht. Hätte ich anders erwartet. Bin ein bisschen enttäuscht von den Berlinern.
Wolltest du noch was dazu sagen?
Ja, wir hatten wohl 7 Gäste da. Parallel war Fashion Week. Und Sommerferien.
Also aussehen.
Sommerferien könnte ich noch verstehen, aber ich weiß nicht, findest du, viele Magento-Entwickler gehen für Fashion Week?
Das klingt jetzt erstmal
nicht so.
Also ich kriege die Protokolle zugeschickt. Danke nochmal an alle, die sich die Mühe machen. Das war ein sehr kurzes Protokoll und da steht halt wirklich wortwörtlich, Zitat, lag aber an der Fashion Week und den Sommerferien. Zitat Ende. Ich weiß es nicht. Also
vielleicht gehen Magento-Entwickler in Berlin zur Fashion Week.
Vielleicht gibt es da coole neue Macs so mit integriert in der Kleidung, im T-Shirt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwie kein besonderes Thema, haben nur allgemein sich
ausgetauscht. Schönes Wetter und leckeres Bier, das ist
ja
auch mal was.
Das ist immer schon, ne? Man kann da mal ein bisschen was trinken. Dann ich konnte leider nicht in Bielefeld dabei sein, das kommt ja gleich. Ich war in Köln mit dem Andreas, immer noch der Tontechniker hinter der Scheibe, ist mittlerweile fast eingeschlafen. Die kam Wingebach, hat das organisiert, den ersten Kölner, wo der Düsseldorfer leider irgendwie damals ins Wasser gefallen ist mit seinen Leuten. Sie hat einen 10er-Tisch bestellt, wir waren 11, also überraschend gut angelaufen.
Hättest du den Andreas mal nicht mitgebracht?
Ja.
Der ist auch kein Magento-Entwickler.
Die haben sich alle sehr gefreut, den Andreas kennenzulernen. Also auch mal die, die Stimme, also eine Stimme von uns, also ich war ja da, und dann den Techniker, da konnten sie mal fragen, wie das so abläuft. Waren alle sehr interessiert, also wir haben auch sehr viel über den Podcast so allgemein erzählt.
Das heißt, wir nehmen Andreas mit auf die nächste Meet Magento und drucken ihm vorher ein T-Shirt mit Magento Podcast Techniker.
Ja.
Das wäre doch mal was. Hast du Lust, Andreas? Du musst jetzt Zeichen geben, oder? Andreas hat Lust.
Ja, Andreas hat Lust, das ist schön. Ansonsten waren da, also es war ein bisschen bunt gemischt, da waren Agenturleute, da waren auch Programmierer da, also im Prinzip alles von einem etwas bisschen. Am weitesten war wohl der Andreas angereist, der kam wohl irgendwie von der Schweiz, also Andreas von Studnitz, der kam wohl gerade aus der Schweiz, wohnt normalerweise in Aachen. Ja, und dann waren halt Agenturmenschen da, die mit Magento anfangen wollten, und dann kam halt das Thema auf, welches Shopsystem soll man jetzt nehmen? Die wollten sich halt zum Magento angucken, deshalb kamen sie zum Stammtisch und haben sich ja von den Themen, also was wir meinen, was zu ePages, XT Commerce, Oxid und Magento, was unsere Meinung dazu ist, die haben auch ein Buch abgestaubt, damit wir haben sie halt schon Magento-Videos infiziert in dem Sinne, wir haben schon mal ein Buch mitgegeben, denn es wurden 3 Bücher verlost, über Magento. Und ja, eigentlich war es sehr, sehr cool, bis leider, also dieses Cinenova, das muss man sich vorstellen, ist ein Kino, sondern eher so, ja, wo wirklich gute Dinge gespielt werden, also jetzt nicht irgendwie Komödien aus Hollywood, sondern sehr, sehr coole Filme, und die haben auch ein Open-Air-Kino. Das Doofe ist, wir haben um 19 Uhr angefangen, waren da schön gerade am Reden, unterhalten, und viel vor 10 fing halt die Open-Air-Vorstellung an, und da muss man halt raus.
Ah.
Und dann ist halt so, ja, gab es so einen Bruch halt in dem Sinne, wir mussten auch nach Bielefeld dann wieder zurück mit Andreas, und dann blieb nur noch ein kleines Güppchen da, 4-5 Leute, und das ist dann halt auch dann irgendwann.
Ja, das ist okay. Aber 10 Uhr ist auch eine gute Zeit. 3 Stunden mal sich so ein bisschen kennenlernen für das erste Mal ist doch in Ordnung.
Das ist alles auf jeden Fall, ich denke, alle waren glücklich. Ich hoffe, dass die anderen, also ich kann leider nicht immer nach Köln kommen, aber dass alle anderen dann nochmal wiederkommen, dass da Leute auch mehr Leute hingehen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt zwar nicht immer alles, was zu gewinnen, aber so ein Bierchen.
Ja, aber es geht ja auch gar nicht. Also es gibt, ich würde sagen, es gibt auf so einem Stammtisch immer was zu gewinnen, nämlich neues Know-how.
Ja, und neue Ideen oder neue Module. Das war sehr, sehr lustig.
Genau. Auch, also ich bin eigentlich noch von keinem Stammtisch weggegangen, hab gesagt, ja, war langweilig, oder du hast jetzt nicht mal, überhaupt gar nichts mitgenommen, und sei es einfach nur eine Idee, was man sich nochmal näher angucken könnte, oder das Gefühl, alle anderen kochen auch nur mit Wasser.
Das ist auch gut.
Das ist auch sehr beruhigend.
Ja, sehr beruhigend. Dann gab es noch den Hamburger Stammtisch.
Genau, Hamburg muss wohl sehr erfolgreich sein. Zumindest sind die Berichte immer sehr umfangreich.
Ja, also Hamburg macht mit Abstand die besten Protokolle. Also gefühlt, das ist
nach
immer
Bielefeld Wahnsinn. Natürlich.
Nach
Bielefeld,
ja, nach uns. ja, da waren irgendwie 15 Leute im 6. Stock wieder im Mediacenter im Mittelweg.
Genau.
Neben den Stammgästen waren wieder ein paar neue Gesichter anwesend.
Und genau, was denen wohl zeigt, dass die Magento-Szene in Hamburg wohl relativ groß ist. Das findet, aber der Stammtisch selbst findet wohl in der Agentur statt.
Ja, ja, nicht in der Agentur. Ich habe sie ja besucht, und im Prinzip, es ist ein Riesengebäude. Und ganz oben gibt es so ein cooles Panorama-Konferenzsaal, den man buchen kann. Und da machen die das immer.
Ah,
ganz
und
oben.
Die
also nicht wirklich in Büroräumen von denen, also das ist allgemein so ein Gemeinschaftskonferenzraum, den man buchen kann, und da machen die den. Und wir wollten nochmal kurz hochgehen, ganz spontan, als ich die Jungs da besucht habe. Leider war es zu, habe ich eigentlich gesehen, aber man hat super Ausflüge über Hamburg. Also ich konnte es so erahnen in dem Sinne. Das Gute in Hamburg ist, es scheint so gut zu laufen, dass mittlerweile auch Vorträge gehalten werden, also so wie in Bielefeld schon lange, lange. sehr, sehr lange. Der Matthias Steffen ist irgendwie Consult für SharePoint-Technologie, präsentierte so ein Shopcase-Study. Die haben da was sehr, sehr Cooles gemacht. Also wer hatte nicht mal das Problem, die Party ist gut, der DJ ist um 3 Uhr, der DJ legt um 3 Uhr die super Musik auf, und irgendwie ist das Bier alle. Was macht man da?
Ich schicke die Leute mal nach Hause.
Ja,
also ich schicke immer alle Leute, die ich nicht mag, nach Hause, bevor das Bier alle ist, dann kann ich mit denen, die ich mag, noch weiter trinken.
Blöd für die Case Study, weil
da muss dann jetzt gehen.
Okay. Das Blöde an dem ist, der wollte das Problem halt lösen, dass man lokale Lieferdienste da halt anbindet in Magento, dass man sagen kann, hey, um 3 Uhr, wir bräuchten noch mal hier irgendwie 100 Liter Bier. bring das mal vorbei. Und das auch nicht in 2 Stunden, weil da ist die Party wieder vorbei, also recht zeitnah. Und
wie ich gelesen habe im Bericht, war das Budget auch sehr klein. Ja, das heißt, man hat wirklich mit einem super kleinen Budget versucht, das zu realisieren.
Die haben Templates gekauft, die haben, ich glaube, Factfinder benutzt. Ich weiß nicht, so One-Page-Checkouts benutzt nochmal für die Übersichtlichkeit. Also sehr, sehr minimalistisches Design. Und hat wohl wunderbar geklappt.
Genau, letztlich paar Impulsvorträge, nicht Impulsivvorträge. Ganz normales Networking, wie auf allen Stammtischen. Und ich finde, wir sollten als nächstes nochmal angehen, vielleicht die Magento-Stammtisch-Seite noch so ein bisschen zu pimpen. Ja. Der Falk hat ja jetzt schon seit längerem ein Git-Projekt draus gemacht.
Genau.
Da ist noch nicht so viel Input gekommen. Ich muss zugeben, ich wollte was machen, aber ich war ein bisschen mit meiner Bachelor-Thesis arg eingebunden.
Aber wir haben Zugriff und wir werden das mal pushen.
Ja, mit Falk zusammen, damit es einfach mal ein bisschen vorangeht. Und dass man da dann auch vielleicht Ankündigungen schreiben kann im Sinne von, hey, da kommt jetzt im Bielefeld, möchte Damian was zu Solar halten.
Damit man direkt weiß, ich brauche erst
um 8 kommen, den Vortrag kenne ich schon.
Und wenn Tobi nach dem Vortrag von Damian mit Solar ist, also mit seinem JavaScript-freien Checkout, dann braucht man gar nicht mehr kommen. Dann kann man gleich mal nach Köln fahren oder nach Hamburg. Die kommenden Stammtische wären ganz neu in Nürnberg.
Nürnberg hat einen Stammtisch?
Ja,
habe ich. Wie weit ist denn Nürnberg von hier weg eigentlich?
Schon ein Stück.
Ach, schade.
Kann man, glaube ich...
Am 26.07., einen Tag vor meinem Geburtstag, um 19 Uhr, der Ansprechpartner ist...
Christian Knobloch.
Knobloch, nicht Blauch, sondern Bloch.
Bloch, ja.
Und die Location ist die Lederer Kulturbrauerei.
Ja, dann ist wieder Magento Stammtisch in Stuttgart am 28.07. 19 Uhr. Location ist die wie Coworking 0711. Ansprechpartner ist der Alexander Steideif.
Der bekannte Buchautor.
Der bekannte Buchautor, GmbH, also Geschäftsführer von iTabs, Red Bull, Konsumida.
Genau.
Mit Rufen.
Schönen Gruß an Rufen auch.
Schönen Gruß an Rufen.
Dann haben wir wieder Hamburg. Am 7.9. um 19 Uhr. Location ist das MC177 Media Center, wo wir ja gerade ausgiebig von berichtet hatten. Ansprechpartner da ist Benjamin Wunderlich. Und letztlich natürlich noch wir in Bielefeld. Am 20.9. um 19 Uhr wieder in der Tangente. Ansprechpartner da ist Johannes Künselbeck.
Und der schafft es hoffentlich, die Xing-Ankündigung und Facebook-Ankündigung diesmal etwas...
Ja, ich werde
Flur
ihn da
starten.
Noch mal zeitnah dran erinnern.
Wie viel wart ihr denn eigentlich Stammtisch
in Bielefeld? Ja,
wir haben ihn
total übersehen.
Ihr müsst das sehen, das sind 5 Seiten Protokoll nur bei Bielefeld. Genau. Wie war es denn? Ich war ja leider nicht da.
Ja, Bielefeld war ziemlich klein diesmal. Also sonst sind wir ja auch mal so 10, 15 Leute. Und dadurch, dass wir jetzt die Ankündigung für den Stammtisch jetzt erst einen Tag vorher in Xing reingestellt hatten, waren wir eben nur 6 Leute. Das war aber okay, weil es war einfach mal, der Entwicklerkreis war ein bisschen kleiner. Man konnte dadurch, dass man sich erkannte, jetzt auch mal ein bisschen geheimere Infos austauschen. Und konnte auch mal so ein bisschen über Damian lästern, weil er war ja nicht da. Aber ich muss sagen, die älteren Vertreter unseres Stammtisches haben meine Witze sehr arg, also waren sehr auf deiner Seite und sagten, du könntest doch noch und... Du würdest das doch alles ganz gut machen und ich sollte mich da nicht drüber lustig machen.
Das freut mich.
Ja,
ne? Weil in Köln habe ich über dich gelacht und die haben dir nicht verzeihen.
Nein.
Ich habe immer betont, dass wir beide das machen und es waren wieder ganz viele Leute, die es nicht gewusst haben, dass wir das beide machen.
Ja, wir müssen mehr Werbung machen.
Die nächste Idee wäre halt Werbung, also wenn ihr uns unterstützen wollt oder so.
Genau, also wenn ihr einen Blog habt oder eine Agenturseite mit einem Blog oder so, verlinkt doch mal den Magento Podcast, parallel vielleicht auch den Magento Stammtisch, sodass da ein paar mehr Leute zusammenkommen, dass wir noch ein paar mehr Hörer haben und
ihr habt auch was davon. Wir nennen auch Stammtisch und schickt uns immer, so wie die Hamburger und Stuttgarter, schön Protokolle, dann können wir euch auch etwas pushen und was erzählen, was los war. Und wenn was ganz Interessantes war, könnt ihr einen längeren Bericht, so wie die Hamburger immer schreiben. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber.
Genau. Wir bedanken uns letztlich nochmal
bei Andreas.
Guck mal, wir haben noch. Jetzt muss ich einmal beim iPad zurückscrollen, damit ich ihm zeigen kann, was wir noch vergessen haben.
Ah, Das Gewinnspiel.
Das Gewinnspiel. Haben wir schon wieder unser Gewinnspiel
vergessen. Ja, du hast mich ja eben unter, genau, weil, ja, ich verstehe. Wir haben Gewinnspiel gehabt. Also eigentlich laufen momentan zwei Gewinnspiele. Einmal für das Foodcamp und einmal ist das T-Shirt-Gewinnspiel gerade beendet worden. Also genau. Jetzt quasi, weil der Gewinner steht fest. Das ist der Nick Weißer. Ja, was soll ich sagen? Es wollten eh nur zwei Leute das T-Shirt haben, Bastian und der Nick.
Und dann hat Damian eine Münze geworfen.
Ich habe eine Münze geworfen. Und
Bastian hat verloren.
Ja, tut mir leid, Bastian. Hm.
Sonst, Foodcamp.
Da machen wir eine kleine extra Video auf die Homepage.
Genau, wir losen nochmal. Da gibt es ein bisschen, paar mehr Leute, die da hinwollen. Ich glaube, es sind mittlerweile 7, 8. Also immer noch sehr, sehr gute Chancen im Vergleich zum Lotto-Spielen sowieso.
Ja.
Weil im Moment ja die Chance ganz einfach 1-8.
Ja, und Gewinnspiele können süchtig machen.
Ach ja, genau. Und der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Und wir werden einen Videocast machen. Das erste Mal für mich auf jeden Fall.
Ja, für mich auch. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Die Handys können das doch mittlerweile.
Die Handys können das mittlerweile, genau. Total verwackelt und irgendwie, keine Ahnung. Ja, kriegen wir hin. Ja, dann bedanke ich mich nochmal. Darf ich jetzt,
ja, Andreas, jetzt dann haben wir, glaube ich, alles
den Jugendcafé Kirchlengern und ich danke dir für die Zeit, Tobias.
Ja, dir natürlich auch.
Und ich denke, für heute haben wir's.
Okay, dann vielen Dank und
bis zum nächsten Mal.
Das nächste Mal wieder im Oktober.
Oktober.
Modulo 2 gleich 0.
Genau. Das ändern wir auch nochmal.
Na, ich finde 2 Monate gut.
Okay.
Okay.
Dann bis dahin. Ciao.
Ciao.